Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach: Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und hat das Blut seiner Knechte gerecht, das ihre Hand vergossen hat. Und sie sprachen zum zweiten Mal: Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die 4 Gestalten fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen: Amen, Halleluja. Und eine Stimme ging aus von dem Thron: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir: Tu es nicht. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war, und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinem Leinen. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage, und er wird sie regieren mit eisernem Stabe, und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zorns Gottes des Allmächtigen und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte: König aller Könige und Herr aller Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit großer Stimme allen Vögeln zu, die hoch am Himmel fliegen: Kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes, und esst das Fleisch der Könige und Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf sitzen, und das Fleisch aller Freien und Sklaven, der Kleinen und der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen, und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Munde dessen ging, der auf dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Hier begegnet uns Jesus ganz anders als damals, als er als Kind geboren wurde, armselig in einer Krippe und dann im Stall aufgewachsen bei einem Handwerker in Nazareth, dann unter einfachen Leuten tätig und gekreuzigt gestorben. Hier begegnet uns der Herr in seiner Glorie, in seiner Macht. Es gibt ja manche altkirchlichen Bilder von Jesus, wie er seine Hände ausstreckt und als der Herr und König auf seinem Stuhl sitzt. Und genau dieses Bild hatten wohl die Künstler vor Augen. Der Herr Jesus Christus, so wie er einmal sein wird. Wir kommen hier wieder an den Anfang des Offenbarungsbuches. Am Anfang stand ja Jesus, diese lichte Gestalt, die dem Seher Johannes begegnet. Und hindurch durch die ganzen Gerichte der Welt sieht nun, nachdem die Ziegel aufgemacht wurden, nachdem die Zornesschalen ausgeschüttet wurden, nach diesen Ereignissen sieht nun der Seher Johannes wieder diesen Jesus in seiner lichten Gestalt als der Herrscher. Das Kapitel 19 beginnt mit der großen Stimme, die große Schar, die Halleluja ruft. Nun kennen Sie das Wort Halleluja. Hier in unserem Text wird es viermal benutzt. Preist Jahwe, Hallelu heißt preist und Jah ist die Kurzform von Jahwe, von Gott. Preist Gott, den Herrn. Viermal in diesem Text, jetzt bin ich gespannt, schätzen Sie einmal, wie oft kommt das Wort Halleluja in der Bibel vor? 100 Mal? Wer denkt was anderes? Mehr? Ganz wenig? Sie haben absolut recht. Nur 27 Mal in der Bibel. Davon 23 Mal in den Psalmen und 4 Mal in der Offenbarung. Sonst in keinem anderen Buch. Im Buch Tobias auch noch, das ist ja von den Apokryphen, 1 Mal. Ich finde es interessant. Ich habe mich erinnert, ich war mal bei so einer Pfingstgemeinde und habe da mal einen Besuch gemacht. Und es war eine amerikanische Gruppe. Also der Prediger hat mindestens 50 Mal Halleluja gesagt in dem Gottesdienst. Also der hat es doppelt so oft gesagt, wie es insgesamt in der Bibel drin ist. Ich weiß jetzt nicht, wie man das deuten soll. Aber ich könnte mir denken, dass dieses Halleluja etwas ist, das vielleicht mehr der zukünftigen Welt Gottes zugehört als der jetzigen. Natürlich sollen wir Gott loben und ihn preisen, aber dieser befreite Ruf, das ist der Ruf derer, die eben Jesus nun in seiner Macht und Herrlichkeit gesehen haben. Ich weiß es jetzt nicht, ob man so weit gehen darf in der Auslegung, aber für mich war es unheimlich interessant zu sehen, wie selten dieses Wort eigentlich in der Bibel vorkommt. Gott wird sich durchsetzen mit seiner Macht und Herrlichkeit. Das sagt diese Schar der Erlösten, die jetzt im Himmel das schon sehen, wie Jesus auf der Erde sein Königtum durchsetzt. Im Vers 2 geht es dann um die Hure, wahrscheinlich die untreue Gemeinde. Die Hure, das ist ja die, die abgefallen ist von Gott, die sich mit anderen eingelassen hat, die Liebe zu Gott verloren hat und mit dem Zeitgeist eine Ehe eingegangen ist, mit dem Opportunismus, das was eben gerade dran ist, mit dem menschlichen Denken und Fühlen, das ist die Hure. Und sie hat viele verführt, aber nun ist ihre Zeit auch gekommen. Das Märtyrerblut wird gesühnt. Er hat gerecht das Blut seiner Knechte, das ihre Hand vergossen hat, die Hand der Hure. Das Märtyrerblut ist nie umsonst. Es wäre, wenn wir das nicht wissen würden, dann wäre es verrückt, sein Leben hinzugeben für Jesus. Aber er sieht das anders. Die Gerechtigkeit Gottes wird zum Schluss Recht behalten. In diesem Kapitel 19 der Offenbarung finden wir sehr viele Stellen, die Anklänge an das Alte Testament haben. Gerade dieser Vers 2 mit dem Blut der Knechte, das finden wir schon in 2. Könige 9, Vers 7. 2. Könige 9, Vers 7. Wer es gern möchte, darf es immer mit aufschlagen. Der Prophet Elisa geht zum König. Er bekommt einen Auftrag von Gott und in Vers 7: Und du sollst das Haus Ahabs, deines Herrn, schlagen, dass ich das Blut meiner Knechte, der Propheten, und das Blut aller Knechte des Herrn räche, das die Hand Isebels vergossen hat. Im Alten Testament ist es oft schon sehr real, dass das in den Gerichten Gottes das Blut der Propheten gerecht wird. Im Neuen Testament tritt diese Rache für eine Zeit zurück. Die Rache ist aber trotzdem noch da, nämlich dann, wenn der Herr wiederkommt. Vers 3, eine sehr interessante Stelle, da heißt es, ihr Rauch, nämlich der Rauch der Hure Babylon, dieser abgefallenen Stadt, die nun zerstört ist, ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit. Da wird also gesagt, dass es in Gottes neuem Reich in Ewigkeit eine Erinnerung an die Zerstörung geben wird. So muss man es, glaube ich, lesen. Dass also in diesem neuen Reich immer die Erinnerung daran bleibt, dass es einmal dieses Gericht Gottes gab. Vielleicht auch zur Erinnerung der Heiligen, dass hier Gott in seiner Gerechtigkeit Sühne und Rache genommen hat. Kommen wir zu Vers 4. Dort ist wieder von den 24 Ältesten und von den vier Gestalten die Rede. Und das kennen wir schon von Kapitel 4, Verse 4 bis 6 im Offenbarungsbuch, die 24 Ältesten vor dem Thron Gottes. 4, Vers 4 bis 6. Und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner, und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten voller Augen vorn und hinten. Gott ist also umgeben von einem Thronrat. Gott ist nicht der, der in einsamer Heiligkeit irgendwo auf einem Berg thront und niemand um ihn. Nein, er hat diese Menschen, die Heiligen, die Repräsentanten des Alten und Neuen Bundes, 12 vom Alten Bund, 12 vom Neuen Bund, um sich versammelt, als sein himmlischer Hofstaat. Für uns heute sind diese Bilder ja ein wenig schwierig zu verstehen, weil es bei uns das Königtum nicht mehr gibt. Das ist eine verhältnismäßig neue Entwicklung seit der Französischen Revolution, dass Republiken entstanden sind. Viele Jahrtausende gab es die Königshäuser. Und bis heute sind ja einzelne Staaten, die noch eine Monarchie haben, und die stehen ja immer in den Klatschblättern dann sehr im Vordergrund, weil offensichtlich die Menschen doch einen gewissen Wunsch empfinden nach dem Glanz des Königtums, dass es da einen gibt, der eben höher ist als die anderen, der umgeben ist von Dienern, und das ist irgendwie etwas Anziehendes. Und wenn Gottes Hofstaat hier beschrieben ist, dann ist das noch einmal etwas viel, viel Herrlicheres. Und das wird es einmal sein. Es wird keine Demokratie geben im Himmel, auch wenn ich persönlich die Demokratie für die beste Staatsform hier auf der Erde halte. Im Himmel wird es keine Demokratie geben, sondern eine Monarchie, eine Theokratie, wo der Herr selbst herrscht. Und das wird sehr gut sein, weil er ja einer ist, der wirklich für seine Leute sorgt, der nicht um seiner selbst willen diesen Glanz um sich herum schart, sondern um die Herrschaft auszuüben und um seinen Leuten das Beste zu geben. Kommen wir zum nächsten Vers, Vers 5. Und eine Stimme ging aus von dem Thron: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß. Also, es bleibt nicht beim Thronstaat, nicht bei denen, die unmittelbar um ihn versammelt sind. Sein Lob, da sind klein und groß mit einbezogen. Vorhin beim Lesen ist mir es nochmal aufgefallen, das wird ja wiederholt mit diesem klein und groß. Allerdings dann in negativer Weise in Vers 18, dass zerstört werden alle Freien und Sklaven der Kleinen und der Großen. Vers 18. Also Größe spielt gar keine Rolle. Es wird Kleine und Große geben, die beim Herrn sind und ihn anbeten und loben. Und es wird Große und Kleine geben, Freie und Sklaven, die vernichtet werden, weil sie dem Herrn nicht gehorcht haben. Es geht darum, unser Leben jetzt unserem Herrn zu geben, dass wir eben zu denen gehören, die ihn dann ewig loben können. Auch dieser Vers 5 kommt aus dem Alten Testament. In Psalm 115, Vers 13 wird dasselbe gesagt. Ich beginne mit Vers 12. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Er segnet das Haus Israel, er segnet das Haus Aaron. Er segnet, die den Herrn fürchten, die Kleinen und die Großen. Der Herr segne euch je mehr und mehr, euch und eure Kinder. Das ist so wunderbar, auch für die Kleinen, auch für die, die vor der Welt nichts gelten. Die hat der Herr genauso lieb. Und die werden genau, ihre Stimme wird genauso zählen. Auch diese kleine Stimme derer, die ihn loben und anbeten. In Vers 6 geht es nun weiter, und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Wie eine Stimme großer Wasser. Es wird eine riesige Schar sein. Das erleben wir heute gar nicht so häufig, dass viele Menschen einstimmig miteinander etwas tun, am allermeisten noch bei den Fußballspielen, wenn die Fans ihren Schlachtgesang anstimmen. Und mein Vater, der stammt aus Stuttgart-Wangen, der hat immer erzählt, wie er als Kind schon von Weitem wusste, wenn auf dem Vasen ein Tor gefallen ist, weil die Stimmen der Tausenden bis hinüber nach Wangen gereicht haben. Nun musste man dann natürlich noch wissen, für wen das Tor gerade gefallen war. Das Brausen vieler, so wird das beschrieben hier. Viele, ja, Hunderttausende, Millionen werden einstimmen in diese Stimme der Erlösten, die das Lamm preisen und ihn jubeln. Und dann geht's weiter mit der Hochzeit des Lammes. Die Gemeinde ist ja die Braut und das Hochzeitsmahl. Damit wird die Vollendung beschrieben in Vers 7. Jetzt möchte ich Sie fragen, eine kleine Anregung zum Nachdenken. Der Gebrauch von Bildern in der Bibel ist so genial. Das kann gar kein Dichter so gut wie Gott, der das seinen Knechten eingegeben hat. Und hier das Bild von einer Hochzeit. Warum benutzt die Bibel das Bild von der Hochzeit, wenn es von dieser Errichtung des neuen Reiches Gottes spricht? Was könnten da alles Parallelen sein, dass er von einer Hochzeit spricht? Ich möchte einfach diese Frage in die Runde freigeben. Vielleicht finden wir miteinander einige Aspekte. Ja. Die Treue, dass eben nur die miteinander verheiratet werden, die einander treu sind. Der Herr selbst, von dem ich ganz klar, der ist treu. Und die Gemeinde, die ihn Treue ausgehalten hat, die wird mit ihm vermählt. Die Hure, das Abgefallene, das wird vernichtet. Ja? Genau. Die Vereinigung derer, die jetzt noch einer gewissen Trennung unterliegen, ganz, ganz wichtig, dass wir den Herrn dann von Angesicht zu Angesicht sehen, nicht mehr nur verhüllt.
Die Reinheit,
da kommen wir nachher noch drauf, bei Vers 8, wo es um die reinen Leinen, das reine Leinen geht. Beides gut. Ein Neubeginn, eine ganz neue Ära, die große Freude. Eine Hochzeit ist doch, wenn es normale Umstände sind, ein großes Fest, wo viele sich mitfreuen.
Das Wort Hochzeit sagt ja auch was aus. Wohlzeit.
Genau.
Dann zieht man ja meist in eine neue Wohnung ein nach der Hochzeit. Und mein das Vatershaus sind viele Wohnungen, die er uns bereitet.
Auch ein ganz wichtiger Aspekt. Toll, dass Sie da drauf gekommen sind. Wären wir so jetzt nicht gekommen. Diese neue Wohnung, die er bereitet hat, wo dann die Gemeinde mit dem Herrn im neuen Jerusalem, in der neuen Welt Gottes zusammen sein wird. Genau. Es sind sogar mehrere Gleichnisse, auch das Gleichnis von der Einladung zum Hochzeitsmahl. Jesus gebraucht an mehreren Stellen. Schön. Ja, Vers 8 wird von diesem Festtagsgewand gesprochen. Dass die Braut sozusagen, und da sehen wir jetzt geht das Bild natürlich ein bisschen auf, die Braut sind gleichzeitig die Hochzeitsgäste, weil die Gemeinde, das ist ja nicht nur eine Person, sondern viele. Und die vielen sind angetan mit weißem, schönem, reinem Leinen. Und dann heißt es hier, das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Also dieses weiße Gewand, das befähigt, an der Hochzeit teilzunehmen, ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Nun muss man in der Bibel beim Genitiv immer ein bisschen aufpassen. Ist das die Gerechtigkeit, die die Heiligen von sich aus haben? Nein, nicht der Genitiv des Besitzes, sondern das ist die Gerechtigkeit, die ihnen gegeben und geschenkt wurde. Keiner kann sich seine Gerechtigkeit selbst erwerben, sondern sie ist geschenkt von unserem Herrn. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. So heißt es in diesem schlichten Vers. Das hat unsere Mutter uns als Abendgebet gelernt. Jetzt kommen wir noch zu Vers 10. Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, tu es nicht. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Also der Engel, diese Gestalt Gottes, darf nicht angebetet werden. Nur Gott und dem Lamm gebührt die Anbetung. Kein Mensch soll es sein. Ja, hier sind wir jetzt an einem Abschnitt, wo es weitergeht mit dem Reiter auf dem weißen Pferd. Als Kind bin ich oft in verschiedene Gemeinschaftshäuser gekommen. Und in manchen Gemeinschaftshäusern des alten Stils, da hängen ja so verschiedene Bilder. Oft Bilder von Jesus, wie er auf dem Feld herumgeht. Bilder von diesem milden Jesus mit seinen langen Haaren, dem Bart, und er schaut so lieb und ja, anziehend rein. Das ist das Bild, das sich einem Kind ja einprägt. Hier dieser Herr Jesus, der uns unendlich lieb hat. Aber dann erinnere ich mich auch an ein Bild von diesem Reiter. Das habe ich auch in einem Gemeinschaftshaus schon gesehen, wie da einer in voller Rüstung auf einem weißen Pferd sitzt und gefährliche Waffen hat. Und soll das nun auch der Herr Jesus sein, der uns so unheimlich lieb hat? Ja, Jesus begegnet uns hier anders als sonst. Er begegnet uns hier als der das Gericht durchführen wird. Wir sind auf sicherem, prophetisch-biblischem Grund mit diesem Wort. Gerade hier ganz besonders finden wir für fast alles einen Beleg aus dem Alten Testament. Und das möchte ich mit Ihnen zusammen jetzt noch etwas entdecken. Dieser Jesus, der Richter ist. Da heißt es zum Beispiel, dass er Augen hat wie Feuerflammen. Davon wird schon in Daniel 10, Vers 6 berichtet. Wie Daniel diese Vision hat, und dann in Vers 6, es heißt, sein Leib war wie ein Türkis, sein Antlitz sah aus wie ein Blitz, seine Augen wie feurige Fackeln, seine Arme und Füße wie helles, glattes Kupfer und seine Rede war wie ein großes Brausen. Der Herr, der in Macht kommt, ist eben auch der, der als Richter kommt. Und dann dieses blutgetränkte Gewand. Ein fürchterliches Bild, dass also dieser als der, der das Gericht durchführt, ein Kleid anhat, das die Blutflecken und Blutspritzer seines Auftrags aufweist. Aber auch hier wieder die alttestamentliche Parallele, Jesaja 63, Vers 2. Wenn es Ihnen zu viel ist mit dem vielen Aufschlagen, dann hören Sie einfach zu. Aber für mich ist es immer wichtig, gerade bei so schweren Sachen und Bildern, dass die Heilige Schrift sich durch sich selbst auslegt. Warum, in Jesaja 63, Vers 2, warum ist denn dein Gewand so rotfarben und dein Kleid wie das eines Kelterträters? Ich trat die Kelter allein und niemand unter den Völkern war mit mir. Ich habe sie gekeltert in meinem Zorn und zertreten in meinem Grimm. Da ist ihr Blut auf meine Kleider gespritzt und ich habe mein ganzes Gewand besudelt. Denn ich hatte einen Tag der Vergeltung mir vorgenommen. Das Jahr, die meinen zu erlösen, war gekommen. Das, was Johannes hier in der Offenbarung schildert, ist nichts anderes als das, was schon Jesaja viele Jahrhunderte vorher ausgesagt hat. Und das ist sehr, sehr wichtig zu sehen. Für Juden ist es bis heute eine Anfechtung, dass Jesus bei seinem ersten Kommen nicht mit Macht und Herrlichkeit kam. Und diese Welt, was das Politische und Äußere anbelangt hat, nicht vollkommen verändert hat. Und wenn ein Mensch, ein suchender Jude, dieses Offenbarungsbuch liest, dann muss er im Grunde nichts anderes, oder kann er im Grunde nichts anderes erkennen, als dass hier ausgesagt wird, der Jesus, der wiederkommt, das ist der Messias. Das ist der, der das angefangene Werk vollenden wird. Warum es dem Herrn gefallen hat, sein Werk nicht auf einmal zu vollenden, sondern auf zweimal, darauf können wir keine gültige Antwort geben. Bis heute ist das ja für Juden ein großes Problem, an Jesus zu glauben. Aber hier ist uns verheißen, dass er das tun wird, so wie es im Alten Testament vorausgesagt ist. Geht weiter, das scharfe Schwert, das aus seinem Mund kommt, wird in Jesaja 11 vorhergesagt. Jesaja 11, Vers 4. Ich lese in der Mitte von Vers 4. Und er wird mit dem Stab seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Oder dann der eiserne Stab, mit dem er richten wird, von dem ist schon im Psalm 2 die Rede. Psalm 2, Vers 9. Du sollst sie, das ist ja, Psalm 2 ist ja ein messianischer Psalm, deshalb ist es so wichtig, wie es dann in Vers 9 heißt, du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Und noch als letzte Stelle, wo es von diesem Gericht als dem Keltertreten die Rede ist, beim Keltern des Rotweines, da wird ja einfach dann versucht, diese Trauben, dass die ja dann zu Matsch werden, zerdrückt werden, damit man daraus dann den Saft gewinnen kann. Und ähnlich beschrieben dann in Joel 4, Vers 13, das Gericht des Herrn. Jetzt Hosea, Joel, zweiter der kleinen Propheten, in meiner Bibel 868, Joel 4, Vers 13. Greift zur Sichel, denn die Ernte ist reif, kommt und tretet, denn die Kelter ist voll. Die Kufen laufen über, denn ihre Bosheit ist groß. Also das Bild der Ernte nicht nur im Sinne des Positiven, dass hier etwas eingefahren wird, sondern auch, dass hier zerstört wird. Also als Fazit dieser Aussagen über diesen Reiter auf dem weißen Pferd, der wiederkommende Jesus ist der verheißene Messias, der auch als Richter kommt. Und noch zum Schluss, gewissermaßen nach diesen schweren Worten über diesen Richter, ein paar Beobachtungen zu den vier Namen, von denen in diesem Abschnitt die Rede ist. Schauen wir in Vers 11. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß Treu und Wahrhaftig. Das kennen wir schon von Kapitel 3, Vers 14, wo er als der Treue und Wahrhaftige Zeuge vorgestellt wird. Treue und Wahrhaftigkeit, das sind Grundworte des Alten Testaments. Chesed ve'emet heißt es in Hebräisch, Gnade und Wahrheit. Gnade kann man auch mit Treue übersetzen. Das kennzeichnet Gott. Wenn es Charaktereigenschaften Gottes gibt, dann ist es Treue und Wahrheit. Treue zu seinem Bund, zu seinem Wort, dass er nichts, aber auch gar nichts, was er versprochen hat, bricht. Und Wahrheit, dass bei ihm keine falschen Motive sind, dass man auf sein Wort voll und ganz vertrauen kann. Und das, was im Alten Testament von Gott ausgesagt wird, gilt hier für Jesus, weil er der von Gott gesandte Messias, der Sohn Gottes ist. Treue und Wahrheit. Dann das Zweite, der zweite Name, das Wort Gottes in Vers 13. Also ich habe es jetzt nicht ganz genau hintereinander. In Vers 13. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war, und sein Name ist das Wort Gottes. Das erinnert uns nun an Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Und wie dann beschrieben wird, dass Gott sein Wort in Jesus sendet. Das Wort Gottes ist nichts, was zerfließt wie Schall und Rauch, Worte wie Schall und Rauch. Nein, das Wort Gottes ist Wirklichkeit, Realität. Und der Herr Jesus ist das wahrhaftige Wort Gottes, auf das Verlass ist. Dann in Vers 16 wird berichtet, dass auf der Hüfte an seinem Gewand nochmal ein Name zu finden ist: König aller Könige und Herr aller Herren. Also, er ist der, der die Machtfrage für immer löst. Bis heute in der Politik ist es ja immer ein Kampf der unterschiedlichen Mächte. Und mal ist diese Großmacht stärker und mal die andere. Lange Jahre gab es dieses Gleichgewicht zwischen Amerika und Russland, der Sowjetunion. Ich lese jetzt gerade ein Buch über die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. Da war es zu Anfang des 20. Jahrhunderts noch ganz anders. Im Grunde die vorigen Jahrhunderte, mal war Spanien das Weltreich, mal England. England, London, das war die wichtigste Stadt der Welt für viele, für lange Zeit. Da würde heute jeder lachen, wenn es heißt London, die wichtigste Stadt der Welt. Nein, in Washington oder auch in Moskau, da ist heute das Machtzentrum. Aber wie es in ein paar Jahren aussehen wird, das kann sich noch ändern. Das ist im Fluss der Zeit immer wieder unterschiedlich. Und wenn Jesus als der Richter kommt, als der, der mehrere Kronen auf dem Haupt trägt, auf seinem Haupt sind viele Kronen, dann ist klar, es gibt nur einen. Und der ist auf immer der Herr. Die Machtfrage ist für immer gelöst. Das wird schon in 5. Mose 10, Vers 17 gesagt. Es gibt im Grunde nur einen. 5. Mose 10, Vers 17. Denn der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr über alle Herren, der große Gott, der Mächtige und der Schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk nimmt und schafft Recht den Weisen und Widmen und hat die Fremdlinge lieb, denn dass er ihnen Speise und Kleider gibt. Der Herr, euer Gott, ist der Gott aller Götter. Das war für Israel in der Geschichte nicht immer einfach zu sehen. Es gab andere Mächte, die viel mehr Bedeutung hatten. Mal war es Assur, mal war es Ägypten, mal war es Babylon, die Mächtigen. Da gab es auch immer wieder ein Hin und Her. Und trotzdem hielten sie fest, der Herr ist der Herr über alle. Aber das ist bis heute ein Festhalten an einer unsichtbaren Wirklichkeit. Und wenn Jesus kommt, dann wird das sichtbar sein für alle und nachvollziehbar sein. Zum Schluss noch der unbekannte Name. Von dem ist schon in Vers 12 die Rede. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Ein Name, der aufgeschrieben ist und doch kann der Seher die Buchstaben nicht entziffern. Ausleger sagen, dass hier dieses Geheimnis der Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn beschrieben wird. Diese Verbindung zwischen Gott als dem Vater, was wir in der christlichen Theologie nur immer als die Dreieinigkeit bezeichnet haben, das wird in diesem Namen zusammengefasst. Aber das bleibt ein Geheimnis, solange wir hier sind. Und dieses Geheimnis wird erst gelüftet werden in der Ewigkeit. Ja, Jesus, der Richter, der Treue und Wahrhaftige, das Wort Gottes, der König aller Könige und der seinen wahren Namen erst offenbaren wird. Wir haben jetzt einen Blick getan durch diese dunkle Röhre des Tunnels hin zum Licht. Dem Seher wurde schon viel gegeben und gezeigt und doch sind wir noch auf dem Weg. Aber es ist ja so, wenn man lange Zeit in einem Tunnel fährt und die Luft wird immer schlechter, dann freut man sich auf diesen Ausgang. Und das soll das Ziel auch dieses Kapitels sein, dass wir uns freuen auf das, was kommt. Als Christen haben wir wirklich Grund, uns zu freuen. Jetzt haben wir noch ein ganz klein wenig Möglichkeit. Hat jemand noch eine Rückfrage zu diesem Text? Das war ja, ist ja jetzt auch wieder ein sehr langer Abschnitt gewesen. Darf auch jemand seine Beobachtungen gerne weitergeben, falls da noch Sachen da sind. Ja, das habe ich jetzt einfach nicht mehr ganz geschafft. Vielleicht kurz, nur ganz kurz darüber. Diese Beschreibung, wie das Gericht stattfinden wird, dass also die Aasgeier versammelt werden und dann die Leiber der Geschlagenen essen werden, dass das Tier und der falsche Prophet gebunden werden und dann in diesen Feuerpfuhl geworfen werden. Ich kann nur so viel sagen wieder. Lesen Sie dazu auch nochmal die Parallelen. Nämlich Hesekiel 39 wird ganz genau dasselbe gesagt. Das ist im Grunde nur eine Wiederholung dessen, was schon angekündigt ist. Und auch dass diese besondere Strafe für das Tier und den falschen Propheten in dem feurigen Pfuhl mit Schwefel besteht, wird genauso in Jesaja 30, Vers 33 uns mitgeteilt. Da geht es eben einfach noch um diesen Vollzug des Gerichtes. Wie gesagt, in der Offenbarung ist es eine bildhafte Sprache, die sich verbietet, bis ins letzte Detail hinein auszudeuteln. Sondern, ja, da geht es um diesen heiligen Ernst des Gerichtes, das der Menschensohn vollziehen wird. So viel habe zumindest ich davon verstanden. Bei der Offenbarung, da kann man ja, glaube ich, sein Leben lang eindringen und immer wieder neue Beobachtungen machen und Zusammenhänge erkennen. Ja, da sehen wir wieder, dass dieses Wort Gottes eine andere Qualität hat als irgendwelche Drohgebärden. Sondern wenn Jesus mit seinem Richtermund sagt, dass die nicht an ihn Glaubenden dem Gericht anheimfallen, dann geschieht es im selben Augenblick. Ja.
Und so sollte man sagen, so sollte jetzt auch Gottes Wort wirken auf die Hörenden. Die Gottes Wort hören. Jetzt fragt man, warum ist diese Kraft nicht mehr in dem Wort Gottes, dass er den Menschen, was er alles so erschlägt, oder wird das bitte zu weit gehen?
Ja, das ist ein Problem, dass die allgemein in unserer, ja, Gesellschaft in der Entwicklung unseres Abendlandes dieser Ernst, der über Gott liegt und auch seiner Heiligkeit nimmer genug wahrgenommen wird. Also einfach dieses, dass es ein Entweder-Oder gibt, und leider hat die Kirche, auch wir Pfarrer, haben dazu beigetragen, aus dem heiligen Gott einen lieben Gott zu machen, der nur zu lieb ist.
Da ist mir bekannt, da hat er meine Mutter zu dem Sohn gesagt, das, was du jetzt gesagt hast, ist schlimmer, als hättest du mir mit der Hand eine ins Gesicht geschlagen. Und dann hat derjenige gesagt, Mutter, ja, das ist die Wahrheit, tut die Wahrheit so weh. Also damit müssen wir uns prüfen.
Nur denke ich ja immer bei der Frage nach der Gerichtsverkündigung. Also in erster Linie ist uns, glaube ich, schon aufgetragen, dass wir mit Liebe Menschen zu Jesus locken. Um das soll es ja gehen, dass sie diesen Heiland, den Erlöser erleben. Aber dass ihnen klar ist, da geht es nicht um irgendwas, das man halt auch noch dazu haben kann, sondern da geht es um eine Entscheidung, die Konsequenzen hat. Aber da muss uns Gott gerade auch im persönlichen Gespräch viel Weisheit geben, wann welches Wort dran ist. Wann das liebende Locken dran ist, wann das Veraugenmalen dieses Heilandes, der uns sucht, dran ist, oder wenn auch mal bei Menschen klar ist, denen man vielleicht deutlich sagen muss, jetzt hast du schon so oft gehört und schon so oft die Möglichkeit gehabt, jetzt muss ich dir auch zeigen, es gibt diesen Richter, der auf dem weißen Pferd sitzt und der strafen wird. Also da muss uns wirklich aber der Herr dann jeweils führen, in welche Richtung wir Menschen ein Zeugnis von Jesus abgeben.